SWR Kultur. Gast vor acht.
Nico Weidemann wurde 1961 in der Nähe von Köln geboren. Er ist Sänger, Pianist, Gitarrist und Komponist, hat mit Nena Rio Reiser, den einstürzenden Neubauten oder Nick Cave gearbeitet, hat eigene Platten veröffentlicht, hat Film- und Fernsehmusik komponiert und ist seit 2017 nicht nur der musikalische Supervisor der Serie Babylon Berlin, sondern leitet auch das eigens für die Serie gegründete Mocha Efti Orchestra. Mit diesem Orchester und dem Schauspieler Benno Fürmann ist Nico Weidemann jetzt auf Tour, am kommenden Samstag im Festspielhaus Baden-Baden. Und jetzt ist er unser Gast vor acht. Willkommen, Herr Weidemann.
Freut mich sehr.
Was ist das für eine Show? Was passiert am Samstag auf der Festspielhausbühne?
Eine ganz neue Form von Lesung mit Konzert. Bisher hatten wir immer nur, also ich kenne natürlich Lesungen mit Musik, aber nicht mit einer Big Band. Das heißt, hier sitzt der Benno Fürmann, unser Leser, der natürlich auch in der Serie Babylon Berlin ab der dritten Staffel eine ganz tragende Rolle spielt. Der sitzt bei uns mitten in der Big Band, aber im Prinzip liegt der Fokus auf dem Erzähler und über die Zeit morpht das Ganze in ein entgrenztes Konzert, das aber auch straff sein muss, weil wir wollen die Leute nicht überfordern. Das heißt, wir sind so etwa dann mit Zugaben so 2 Stunden auf der Bühne.
Diese Serie Babylon Berlin ist ja extrem erfolgreich, basiert auf den Romanen von Volker Kutscher, die auch Bestseller sind. Es gibt Podcasts dazu, Hörspiele. Jetzt kommen die Leute in ihre Konzerte mit dem Mocha Efti Orchestra. Was würden Sie sagen, was macht die Faszination dieses Kosmos Babylon Berlin aus?
Dass wir alle damit zu tun haben. Also wer, sage ich mal, deutsche Eltern und deutsche Großeltern oder vielleicht sogar Urgroßeltern hat, die sozusagen hier waren in der Generation vor uns, der hat, ob er will oder nicht, damit zu tun, was eben Babylon Berlin thematisiert. Und der Erfolg, den die Serie und alle Deklinationen davon haben, ist eigentlich nur in meinen Augen ein Symptom davon, dass wir als Gesellschaft das Monströse, was passiert ist in der Nazizeit, gar nicht packen können. Wir müssen es also ein Stück weit verdrängen, auch wenn wir natürlich angehalten sind durch die Politik, durch das, was aktuell passiert, aber auch durch das, was wir in der Schule haben, daran zu denken. Es ist einfach too much fürs menschliche Fassungsvermögen. Und dann ist es doch so, dass da was schlummert. Und das war eben auch das, wie es mir Tom Tykwer 2016 sozusagen erzählt hat. Er sagt, diese Zeit, bevor die Nazis rankommen, die Zeit zwischen 28 und sagen wir 33, diese 5 Jahre, sind untererzählt. Wir lernen immer die ganze Zeit zwischen 33 und 45, aber die Zeit vorher ist ja die, die spannend war, wo alles auf Messerschneide stand, wo in Deutschland, vor allem in Berlin, die beste, krasseste Wissenschaft war. Einstein war hier in Berlin, hat einen Lehrstuhl gehabt. Also Wissenschaft, Kunst, Film wurde mehr miterfunden, die Musik. Es war wirklich eine unglaublich zugespitzte Zeit, die auch hätte anders ausgehen können. Das Licht war ganz nah am Schatten. Und das ist, was uns wahrscheinlich ein Stück weit auch erinnert an die Zeit, in der wir jetzt sind, obwohl ich das nicht überstrapazieren will. Ich hoffe, dass unsere Demokratie diesmal stärker ist, aber es hat schon viel mehr damit zu tun und das ist, glaube ich, im Kern die Faszination an Babylon Berlin.
Wie sind Sie als Musical Supervisor dazugestoßen und was hat Sie angezogen?
Ich habe tatsächlich viel Live-Musik gemacht. Neben meinen Filmarbeiten war ich auch sichtbar für die Filmleute eben mit einer Revue, die wir schon seit 2010 hier in Berlin machen. Ein Hit ist ein Hit, heißt die. Dafür war ich musikalischer Leiter. Und da war der Tom zu Gast, erst als Zuschauer, später habe ich ihn dann auch einbezogen. Und der kam dann irgendwann zu mir und sagte, er will im Prinzip das Leben der Musiker authentisch zeigen und er fasste Vertrauen durch diese Arbeit in dem Ballhaus. Also wir haben es so 4-mal im Jahr gemacht vor Corona. Und das hat ihm, glaube ich, dann die Lampe angemacht, dass er dachte, er kann das erzählen mit den Mitteln, die wir eben haben, weil die 20er Jahre sind ja auch keine technisierte Welt, sondern Das Instrumentarium von der Big Band ist im Prinzip ein Stiefkind der symphonischen Musik. Du hast da einfach keine elektrisch verstärkt, du hast keine Gitarren, sondern du erzielst einfach Wirkungen mit Posaunen und Trompeten und schon mit Schlagwerk. Und es ist einfach eine damals wirklich eine wahnsinnig moderne Popmusik gewesen. Der Jazz, der Hot Jazz der 20er Jahre war das Gleiche, was wir heute irgendwie im Techno haben oder im House oder was weiß ich, den ganzen Ableitungen. Diese Parallele wurde einfach klar.
Diese Bezeichnung Musical Supervisor, da können sich viele wahrscheinlich nicht genau was drunter vorstellen. Was macht man denn als Musical Supervisor, wenn man das kurz beschreiben kann?
Genau heißt es On-Screen Music Supervisor. Und das differenziert dann genau heraus, dass immer, wenn wir Musiker im Bild sehen, also Musiker bei der Arbeit, selbst wenn wir einen irgendeinen Chor sehen oder einen Pianisten, der in der Eckkneipe spielt, dann war das unsere Aufgabe. Das heißt, ich musste die Leute suchen, casten, die Kompositionen meistens schreiben. Es gab ein paar Covers, die eben auch sein mussten, aber eher weniger. Und wenn dann ein Lied so erfolgreich wird, dass es der Titelsong wird, was ganz geplant war, dann geht natürlich die Sonne auf. Das war für uns ein Wahnsinnsglück, dass diese große Szene, die im Drehbuch auch schon ziemlich explizit drinsteht, dass der Song dafür einfach so toll wurde, dass dann irgendwie denen klar war, wir müssen das einfach als Abspannsong nehmen.
Sie sprechen von Zu Asche, zu Staub. Dieses Lied hätte es so in den 20ern ja nicht gegeben. Das ist mehr so ein Brückenschlag ins Heute. Was war die Idee?
Die Idee war ganz genau das. Also Tickfer sagte, wir brauchen hier nicht genregetreu zu sein. Vergiss es, wir wollen eigentlich eine Musik ahnen lassen, die hätte sein können, wenn die Nazis nicht gewonnen hätten. Tickfer äußerte sich so, dass er sagte, stell dir vor, wie hätte Relax von Frankie Goes to Hollywood geklungen 1928? Du, 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 du. Also er wollte schon irgendwie was Peitschendes und er wollte auch was, ein Riff, aber es ist dann auch so ungewöhnlich geworden, dass es beim Spielen und beim Hören jedes Mal irgendwas mit dem Gehirn macht, weil wir immer wieder überrascht werden. Es ist kein gewöhnlicher Song. Und genau das macht es also besonders.
Jetzt machen wir einen Sprung mehrere Jahrzehnte nach vorne und in Ihr Leben, in die 70er, 80er Jahre, als Berlin auch wieder so ein kultureller Sehnsuchtsort war unter ganz anderen Vorzeichen oder West-Berlin. Was hat Sie dahin gezogen?
Ich bin eigentlich zurückgegangen, weil meine Eltern hatten die Wohnung, das Haus, das Elternhaus meines Vaters, tragischerweise erst 1978 verkauft. Völlig wahnsinnig, wenn man das heute überlegt. Aber in den 70ern ging man eben davon aus, dass dann doch irgendwann die Russen kommen. Und es war tragisch insofern, weil meine Eltern waren ja Kinder aus dem zerbombten Berlin. Also meine Eltern hatten Jahrgang 33 und 35, die hatten plus minus Kinderlandverschiebung, hatten die alles hier erlebt. Und unsere Familie war schon seit mehreren Generationen in Berlin. Und dann waren wir halt so klassische Exil-Berliner. Bin dann mit denen rumgezogen von Köln nach Freiburg und von Freiburg nach Hessen. Und irgendwann war es mir zu viel Rumzieherei. Und dann bin ich in Hessen geblieben, habe da mein Abi gemacht. Und dann wollte ich nach Amerika, habe das mir auch angeguckt. Mein Vater sagte, nee, die Schule ist zu teuer. Das kann ich nicht bezahlen oder will ich nicht bezahlen. Jetzt reden wir von 1980, 79, 80. Und dann war klar, wenn das nicht geht, dann gehe ich halt nach Berlin. Da lerne ich auf der Straße, was es zu lernen gibt. Und das habe ich gemacht.
Sie hatten damals so eine Art Punk-Funk-Big Band namens Flucht nach vorn. Blixer Bargeld fand die toll und so haben sie mit den einstürzenden Neubauten abgearbeitet. Und allein über das Westberlin der 80er und diese Zeit könnten Sie jetzt sicher stundenlang erzählen. Vielleicht nur kurz, was war
Stimmt.
das für eine Zeit? Woran erinnern Sie sich vor allem? Was war das für ein Klima?
Eine ungeheure Freiheit. Also gemessen an dem, was ich heute durch meine Kinder erlebe, ist das Walking on the Moon. Also einfach eine Pionierzeit. Es gab durch Bowie, der in Berlin ein paar Jahre vorher sich selbst, wie man jetzt weiß, gerettet hat und auch neu erfunden hat, gab es ein Klima, das alles geht. Bowie war der erste selbsterfindende, dann doch auch Dilettant. Also alle wussten, dass Bowie jetzt kein Akademiker ist, sondern dass Bowie die Dinge aus dem Bauch heraus und aus dem Freiheitswillen und aus einer Neugier heraus tut, seine Verwandlungen. Und darum komme ich in ein Berlin rein, in dem auf einmal alle sich neue Namen geben. Die Geschlechterorientierung ist auch nicht mehr ganz so streng. Es werden die Haare abgeschnitten, die Konventionen der Hippie-Zeit. Und das war eigentlich das Allergrößte, dass die, was hier passiert ist, dass wir immer dann doch, wir brechen auf zur Freiheit und landen in der Konvention. Guck dir die Geschichte der Grünen an, dann weißt du genau, wie das geht. Und so ist es eben in popkulturellen Bewegungen immer. Aber hier, nur Berlin 1980 bis 85, 86 ist einfach ein Aufbruch ohne Gleichen. Und da ist dann auch vermischt sozusagen das Einstiegslevel. Es gibt es, du spielst mit Leuten, die irgendwas können, was du nicht kannst. Es ist nicht so musikbezogen, sondern es war eigentlich eher der Begriff der populären Musik traf sich irgendwie mit dem Begriff der modernen Kunst in dem Sinne, dass es total Abstraktion und Krach machen und Aufbrechen von Strukturen für eine Zeit lang wirklich das Allerspannendste war.
Das passt auch ganz gut zu einem anderen Einfluss, der Ihre musikalische Laufbahn früher angestoßen hat, nämlich Frank Zappa. Und vor allem wohl sein Album Hot Rats von 69, das Sie irgendwann mal geschenkt bekamen. Warum Zappa? Was hat der bei Ihnen ausgelöst?
Der war eigentlich eine Möglichkeit, mich von meinem älteren Bruder zu emanzipieren. Der hörte am liebsten Yes und was ich, also er hat mir schon Black Sabbath gezeigt, aber er war so auf dem Prog und dann
Also diese
trennten
etwas
sich unsere Wege.
pompösere Rockmusik.
Genau, in so eine pompöse 20, 30 Minuten Suiten, die ganz schön selbstbezogen waren. Also das kann man heute, ja, bestimmte Sachen kann man noch toll hören natürlich, aber es ist trotzdem eine bisschen klebrig gewordene Geschichte gewesen. Und Zappa war einfach der Lehrer, der sagt, hier, du kannst alles nehmen, du kannst mit allem, alles mit allem mischen, du kannst kollagieren, nimmst nicht zu ernst. Und selbst wenn es große Klassik ist, also Zappa hat meine Hörgewohnheiten so aufgebrochen wie nichts anderes. Und das ist auch geblieben. Und gleichzeitig war er eben auch eine Vaterfigur. Also er hat sich auch angeboten für unsere Generation irgendwie auch ziemlich viel Quatsch mit uns gemacht und also ziemlich viel auch mit heutigem Blick krassen Sexismus. Aber es war für ihn alles auch nur eine Sprache. Also war untertan der Musik und dem musikalischen Zweck. Und ich kann viele Sachen textlich heute nicht mehr so gut hören, aber musikalisch ist es immer noch, also gerade sowas wie seine Instrumentalstücke ist einfach immer noch total gültig und ist zeitlos und wunderbar.
Sie haben sich dann wohl als Jugendlicher auch nach L.A. aufgemacht, um Zappa zu sehen und haben ihn auch getroffen, ne?
Ich habe ihn in Frankfurt getroffen.
In
Nee, ich
Frankfurt
habe,
war. Ah,
ich hab,
verstehe.
es war anders. Zum ersten Mal habe ich ihn live gesehen, 76 in Ludwigshafen. Und fortan bin ich, weil Zappa zu dem Zeitpunkt sehr gerne nach Deutschland und zwar auch mehrmals im Jahr kam, weil es waren einfach viele GIs hier, das war ein fester Kundenstamm, die haben sowieso die Kassen voll gemacht, weil die hatten so einen Druck in den Kasernen, dass sie dann einfach zu Tausenden in die Hallen gegangen sind. Plus sämtliche Oberstufen im Umkreis von, weiß ich, 100 Kilometern kamen da alle hin. Das heißt, das erste Mal, als ich da reinkam, bin ich in eine riesige Haschwolke reingelaufen, wie ich in meinem Leben noch nie, also im Alter von 14. Und bis ich 17 war, habe ich ihn, glaube ich, 5 oder 6 Mal gesehen gehabt. Und habe mich dann einmal in Saarbrücken mit einem Roadie angefreundet und der meint, das nächste Mal, wenn du kommst, dann fragst du nach meinem Namen, dann kommst du rein. Und tatsächlich, ein halbes Jahr später, im Frühjahr 79, kamen sie wieder und dann bin ich in die Frankfurter Festhalle und finde mich nach 2 Stunden auf der Bühne wieder und jamme mit diesem besagten Roadie, der Schlagzeug-Roadie war und einer geht am Bass und wir spielen ein Thema von Zappa. Ich hatte mich einfach in diesen Jahren nichts anderes gemacht. Ich habe einfach nur Musik gemacht aus der Schule und habe einfach in mich in so eine Traumenergie so eine reingesteigert und dachte, ich bin's. Und dann bin ich auf der Bühne und dann kommt Zappa rein. Ich spiele ihm seine eigene Musik vor und er lacht mich total breit an. Und weil das hat er bestimmt noch nicht oft erlebt, dass er jemand Fremdes ist, den er nicht kennt. Und er spielt ihm King Kong vor. Und dann habe ich mir ein Herz gefasst und bin zu ihm hingegangen. Und er war total nett. Und ich sagte zu ihm, dass ich einfach super gerne in seiner Band spielen würde. Und er lachte noch breiter. Und dann sagte er, you have to come to the United States. I'm having auditions in the summer. Und das habe ich dann meinem Vater erzählt. Er hat gesagt, du bist verrückt, das stimmt nicht und kann nicht sein. Und dann hatte ich einen Zeugen dabei, mein Kumpel heute, und der hat es bezeugt. Und dann habe ich irgendwie eine Weile noch gejobbt und mir das Ticket verdient und bin dann mit meinem Kumpel Schröder tatsächlich nach Amerika im Sommer 79 und komme dann irgendwann in LA an. Und dann dauert es aber so lange, dass ich merke, meine Kohle geht aus. Und ich hatte meinem Vater auch versprochen, dass ich zurückkomme und Abi mache, dass ich dann echt einen Anruf bekomme, irgendwann im Sommer von meinem Schuldirektor in LA, was los ist. Ich war wirklich kurz davor, da zu bleiben, weil das einfach immer sich weiter verschob. Und mein Freund, der Drum Roadie, sagte, ja, jetzt brauche noch 2 Wochen, dann fahre ich da hoch mit dir, nehme dich mit. Also irgendwie wurde es für mich dann auch langsam Wirklichkeit, dass ich 17 Jahre alt bin und jetzt hier die Frage, ob ich als Tellerwäscher in LA alle Leinen losmache. Und ich bereue es auch nicht, weil das hätte ich nicht geschafft. Das war einfach so, dass ich noch nicht, also vielleicht wäre Zappa verrückt genug gewesen, aber seine Musik war eigentlich da, zu dem Zeitpunkt für mich noch zu schwer. Ich hätte das wahrscheinlich nicht gerafft und es ist auch okay. Ich bin schon gerne Europäer, obwohl ich es in LA auch sehr schön finde.
Nico Weidemann, danke fürs Gespräch.
Ja, herzlichen Dank. War sehr schön. Vielen Dank.